Mit 5:0 gegen Slowenien und 4:0 gegen Norwegen startet die deutsche Frauennationalelf perfekt in die WM-Qualifikation. Wir wollen sprechen über diese beiden Spiele mit Jana Lange vom Sportinformationsdienst SID und mit Anna Dreher von der Süddeutschen Zeitung. Und genau jetzt geht's los.
Heute im Rasenfunk.
Wir haben jetzt ein Turnier gespielt, was viel Aufschluss gebracht hat über unsere Mentalität, aber eben auch über unser Spiel mit Ball, was ja sehr häufig kritisiert wurde. Da wollen wir den nächsten Schritt gehen. Und diese Schritte kann man nur hintereinander gehen. Und es kann auch mal sein, dass ein Schritt ein bisschen länger braucht als der nächste Schritt. Aber wir sind davon überzeugt, dass wir diesen Weg gehen, dass wir einen Sinn hinter diesem Weg sehen. Und dann hoffen wir, dass wir bei der Weltmeisterschaft uns erstmal für die Weltmeisterschaft qualifizieren und dann bei der Weltmeisterschaft eben auch ein gehöriges Wörtchen mitreden können.
Alles zum deutschen Nationalteam.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Schön, dass ihr den Rasenfunk hört. Mein Name ist Max Jakob Ost und ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Und ich freue mich noch mehr, hier wieder meine Runde begrüßen zu dürfen. Jana Lange ist hier. Hallo Jana.
Hallihallo.
Und Anna Dreher geht mit uns in die Nachspielzeit ihres Arbeitstages. Vielen herzlichen Dank dafür, liebe Anna. Hi.
Hallo zusammen. Sehr gerne mache ich das.
Es sind ja auch tatsächlich zwei interessante Spiele gewesen, über die wir jetzt sprechen können, bei denen die Bilanz ja, Jana, absolut fantastisch ist. 9:0 Tore von 7 unterschiedlichen Torschützinnen erzielt, weiße Weste hinten, viele Tore vorne. Welche Schulnote würdest du denn jetzt diesen ersten beiden Spielen geben? Es war ja Christian Wück selbst, der schon so ein bisschen Wasser in den Wein gegossen hat nach dem Norwegen-Spiel.
Ja, genau. Und tatsächlich, ich glaube, das zweite, was er gesagt hat, war dann tatsächlich ein bisschen was Kritischeres, nachdem er erst gesagt hat, dass sie doch in vielen Phasen, gerade gegen Norwegen, recht dominant waren. Ich finde es schwierig mit der Benotung, weil das halt so zwei sehr unterschiedliche Spiele gewesen sind. Aber wenn ich es jetzt trotzdem mal versuche, würde ich sagen, wir landen bei einer 2, würde ich sagen. So alles zusammengenommen wäre ich wahrscheinlich irgendwie bei einer 2, wobei ich, wie gesagt, finde es schwierig, so ein bisschen das alles gut einordnen zu können im Gesamten, weil die Spiele so unterschiedlich waren, die Gegner recht unterschiedlich waren. Aber gut, was soll man tiefgehend kritisieren bei 9:0 Toren, 6 Punkten, wie du schon gesagt hast, viele verschiedene Torschützinnen. Das ist natürlich auf dem Papier erstmal genauso, wie man sich das, glaube ich, gewünscht hat. Und auf die Details können wir ja noch näher eingehen.
Das ist der Plan. Und jetzt wollen wir aber erstmal herausfinden, ob Anna Dreher eine der strengen Lehrerinnen wäre, wenn sie an einer Schule wäre, oder eine eher den SchülerInnen zugewandte. Anna, was ist deine Note?
Will ich jetzt sympathisch sein oder bin ich ehrlich? Nein, ich orientiere mich da, oder was heißt ich orientiere mich, ich lande da, glaube ich, in der Nähe von Jana. Die Grundsatzfrage, die man da ja immer stellen kann, ist, wen nimmt man zum Maßstab als Note 1? Ist das das aktuell beste Fußballteam oder ist es die quasi aktuell beste Leistung, die die DFB-Frauen abliefern können? Und das ist, dann kommt man wahrscheinlich ein bisschen in Nuancen, die größer oder kleiner sein könnten, bei einer anderen Schulnote raus. Aber ich glaube, wenn wir uns im Zweierbereich vielleicht Richtung 2-2 bis 3, ich weiß es nicht, je nach Spiel bewegen, dann sind wir, glaube ich, nicht so verkehrt unterwegs. Und hoffentlich den Schülerinnen und Schülern immer noch sympathisch.
Ja, das wird man ja dann beim nächsten Außeneinsatz feststellen, sage ich jetzt einfach mal so. Aber dann lass doch mal allgemein erstmal bei den positiven Dingen beginnen. Jana, ich vermute, da hast du ja einiges auf deiner Liste. Was ist dir denn vor allem jetzt im Kopf hängen geblieben?
Ich würde zum einen sagen, jetzt auch mit den frischen Eindrücken vom Spiel gestern Abend in Norwegen, einmal der Punkt Effizienz. Das war, glaube ich, eine Verbesserung im Vergleich, wenn wir jetzt mal ein paar Spiele auch zurückblicken. Da hat das ja oftmals nicht so richtig gut funktioniert. Da wurde sich durchaus das ein oder andere Mal vors Tor gespielt und dann haperte es da mit der Entscheidungsfindung. Ich finde, das haben sie jetzt gestern Abend ziemlich gut umgesetzt. Und was mir sonst noch positiv aufgefallen ist, dass auch neue Spielerinnen, was heißt neu, aber Spielerinnen zum Beispiel wie eine Vivien Endemann, was reingebracht haben, wo man vorher vielleicht auch nicht unbedingt so damit rechnen konnte, dass es so gut und auch so mit wenig Anlaufzeit funktioniert. Ich fand vieles, was ich im Offensivspiel gesehen habe, wirkte deutlich besser eingespielt. Und dadurch wirkte das Ganze auch so ein bisschen in sich stimmiger, als würde da vielleicht das ein oder andere Rädchen durch mehr Trainingszeit, durch mehr Zeit mit dem Trainerteam besser ineinander passen. Vielleicht harmonieren die Spielerinnen auch mittlerweile ein bisschen besser miteinander. Und jetzt auch noch mit den frischen Eindrücken von gestern, weil im ersten Spiel gegen Slowenien konnte sie sich nicht so viel auszeichnen, war, dass ich sagen würde, die Entscheidung, dass Ann-Kathrin Berger im Nationalteam weitermacht, war nicht die schlechteste, weil das fand ich gestern halt auch noch einen sehr eindrücklichen Punkt. Da waren ja durchaus ein paar Paraden dabei und wie oft sie behandelt wurde, angefangen am Auge und dann ein Zusammenprall mit Minge, noch ein Zusammenprall mit einer Norwegerin, da wird sie am Kopf behandelt. Am Ende bleibt sie noch irgendwie doof mit dem Knie hängen und spielt das Spiel trotzdem zu Ende. Das fand ich schon auch sehr als Beobachtung sehr spannend, dass das offensichtlich ja eine gute Idee war von ihr und auch fürs Nationalteam eine gute Entscheidung, weil wenn sie gestern gebraucht wurde, war sie halt da, trotz der schwierigen Umstände. Mhm. Finde ich, hat sie ein ziemlich gutes Spiel gemacht und ja, das sind so meine frischen, positiven Eindrücke, würde ich sagen.
Vielleicht hat Ann-Kathrin Berger ihre Entscheidung nach diesem Spiel nochmal hinterfragt, nach all den blauen Flecken und Eispacks, die sie wahrscheinlich
am Knie hatte. Sie war doch sehr aufgeräumt danach, direkt im Interview, erstaunlich aufgeräumt, kurz vorher noch am Boden gelegen und auf einmal war wieder alles super.
Hat euch das auch gewundert, dass sie nicht ausgewechselt wurde? Weil beim Stand von 3-0, 4-0 hätte man ja auch sagen können, also das war jetzt vielleicht der eine Schlag gegen den Kopf zu viel. Also es war ja nicht nur der Kopf, an dem sie getroffen wurde. Aber irgendwann dachte ich mir, da kam dann von Norwegen auch nicht mehr so die riesige Gefahr. Jetzt ist es doch, dann könnte man sie ja auch schützen. Also hat dich das gewundert, Anna?
Ich habe das eigentlich eher so als Bekenntnis verstanden, so im Sinne von, wir haben uns jetzt entschieden, mit ihr weiterzumachen. Es gab ja schon auch Stimmen, zumindest habe ich das so wahrgenommen, die gesagt haben, man hätte ja auch mit Sina Johannes oder Ena Mamutovic oder wer sonst noch in diesem erweiterten Kreis ist, schon mit der Aufbauarbeit beginnen können und sagen, wir richten uns jetzt schon voll auf die WM aus und nutzen diese Zeit. Aber die Entscheidung finde ich auch, wie Jana, total nachvollziehbar und richtig. Und diese Aura, für die Ann-Kathrin Berger ja bekannt ist, die war gestern auf jeden Fall auch wieder zu spüren. Und ich fand auch wieder diese Mischung, ne? Also sie hat diese Präsenz gehabt, diese Aura, was ich gerade gesagt habe, und dann aber auch die Körperlichkeit in der Kompromisslosigkeit, die man so auch erstmal auf den Platz bringen muss, und dann halt auch wieder so Szenen mit dem weiten Wurf, wo sie wieder diese Spieleröffnung reinbringt und ein bisschen weniger Risiko gegen die Slowenien war dann schon auch nochmal der ein oder andere riskante Pass dabei, aber bei Norwegen habe ich das jetzt zumindest nicht wahrgenommen. Und insofern war das auf jeden Fall eine der Geschichten, die dieser Länderspielauftakt geliefert hat. Dass Ann-Kathrin Berger wieder gezeigt hat, dass es wahrscheinlich nicht ganz schlecht ist, mit ihr Richtung WM 2027 zu gehen.
Und ich glaube, dieser zweite Kopftreffer war das, glaube ich, der war, glaube ich, mit Minge, den fand ich jetzt gar nicht so hart. Ich glaube, das sah schlimmer aus, als es letztendlich war. Beim zweiten Mal hat es sich, glaube ich, mehr so an den Kiefer gefasst. Von daher, ich glaube, das war jetzt beides nicht unbedingt so Szenen, wo man sagen muss, könnte was Schlimmeres passiert sein oder so. Und deswegen würde ich meinen, dass es auch okay war, dass sie weitergespielt hat. Weil ich glaube, wenn sie da Probleme gehabt hätte, hätte sie vielleicht auch signalisiert, dass es nicht geht.
Fair. Und Glaubt ihr, dass es nochmal irgendwann ein Spiel geben wird, ohne den einen negativen Ann-Kathrin Berger, den Moment, den es in jedem Spiel gibt? Also Steffi Bartschik hat es so genannt, das war jetzt wieder der Ann-Kathrin Berger Moment, das war einmal ein Fehlpass im Spiel gegen Slowenien. Gegen Norwegen gab es tatsächlich auch einen, 74. Minute, da ist dann dieser Schuss von Reiten draus entstanden, der dann geblockt wurde.
Ah, okay.
Also ich bin offenbar eher der nörgelnde Lehrer, aber gut, irgendjemand muss ja diese Rolle hier auch spielen.
Du bist der aufmerksamere Lehrer. Ich hab zumindest die Entschuldigung, dass ich live geschrieben habe und dann guckt man ja manchmal auch auf den Bildschirm und nicht auf den Fernsehscreen, aber gegen Norwegen war es ja auf jeden Fall schon mal in dem Sinne weniger und
stimmt.
In dem Sinne ja dann auch erfreulicher. Ich glaube, gegen Slowenien hätte es jetzt ja nicht zu einer kompletten Wende dieses Spiels geführt, aber es war halt im einen oder anderen Moment schon wieder so ein kurzer Schreck und immer diese Frage, wieso sie das in dem Moment dann macht, aber sie hat ja bei der EM ausführlich erklärt, dass wir das einfach alle aus einer anderen Perspektive sehen und dass es in Wahrheit gar nicht so risky ist, wie wir es immer finden. Und ich glaube, es wird bis zum Schluss Teil ihres Spiels bleiben und Teil dessen bleiben, was sie ausmacht und deshalb glaube ich ja, es wird weiterhin diese Ann-Kathrin Berger-Momente geben und dann aber wieder ausgeglichen von starken Paraden und dann kommt sie, glaube ich, am Ende ganz gut ausgeglichen raus.
Stimmt, und manchmal ist es auch wirklich nicht so risky. Also es gab die eine Szene gegen Slowenien, wo du aus der Hauptführungskamera und du wahrscheinlich von der Tribüne auch, Anna, da dachte man, die Kramtscher ist es, glaube ich, die sprintet jetzt in den Ball rein und dann siehst du die seitliche Perspektive, die auch Berger hatte und siehst, okay, gut, da war noch ein Meter dazwischen. Also immer noch nicht so, dass wir drei diesen Pass spielen würden, aber halt, weil wir es nicht können. Ann-Kathrin Berger kann es halt und deswegen kommt der Ball dann an. Aber insgesamt eben ein starker Rückhalt und ja auch Jana, einer der Gründe dafür eben, dass man mit 2x0 Gegentoren aus diesen Spielen herausgeht. Allerdings, wenn man eben jetzt nach kritikfähigen Punkten suchen würde, und das hat ja Christian Wück auch so angedeutet, dann wäre es, glaube ich, schon eher die Defensive. Da hatten wir einige Szenen. Slowenien hat so eine kurze Drangphase gegen Ende der ersten Hälfte. Auch Norwegen hat gute Chancen. Im Grunde fallen die Tore, also vor allem 2:0 und 3:0 in der Nachspielzeit der ersten Hälfte. Das war natürlich perfekt für Deutschland, weil dann war das Spiel also nur schwer zu verlieren noch ab diesem Punkt. Das kann ja verschiedene Ursachen haben, warum in der Defensive es da noch manche Probleme gab. Unter anderem ja auch die Qualität der Gegnerin, die man da nicht unterschätzen sollte. Wie groß wären denn deine Sorgenfalten mit Blick auf das, was da hätte passieren können? Also sehr viel Konjunktiv.
Nee, ich fand es schon mitunter sehr brenzlig, was da passiert ist. Und ich glaube, wenn Norwegen nicht vielleicht, also ich kann sie zu schlecht einschätzen, wie sie grundsätzlich drauf sind, aber ich glaube, sie hatten ja auch schon gegen Österreich das Problem, dass sie aus den Chancen, die sie hatten, zu wenig gemacht haben. Da hatten sie 1:0 in Österreich gewonnen. Also an Norwegens Stelle muss man sich, glaube ich, nach diesem Spiel sehr ärgern, dass da nicht das ein oder andere Tor reingegangen ist, weil dann ist der Spielverlauf im Endeffekt wahrscheinlich auch ein etwas anderer.
Aber fandest du das nicht, um kurz einzusagen, fandest du das nicht symptomatisch? Ich konnte jetzt keine Daten runterrattern, aber ich habe mich irgendwie erinnert gefühlt an diesen Eindruck, den ich von Norwegen hatte, wo man immer denkt, die haben so einen guten Kader, die haben so starke individuelle Spielerinnen und jedes Mal bleiben die unter ihren Erwartungen zurück. Und das fand ich da auch. Also gegen Deutschland war es wieder genau das Gleiche.
Genau, wenn du auf dem Papier guckst, wer da so spielt und auch so in einzelnen Szenen deutet es sich ja auch an, dann ist das natürlich zu wenig. Ganz, ganz klar. Also für die Qualität, die sie gerade in der Offensive haben, ist das zu wenig. Wenn ich jetzt auf die deutsche Perspektive versuche zu schauen, war, glaube ich, unter anderem halt teilweise das defensive Umschalten von Deutschland eher ein bisschen problematisch in den Phasen, wo Deutschland unkonzentrierter war, wo auch mehr Fehlpässe passiert sind. Und wir sind, ich glaube, mindestens zwei Szenen im Gedächtnis geblieben, wo Julia Gwin Probleme hat in den Duellen mit, es tut mir furchtbar leid, wenn ich ihren Namen falsch ausspreche, aber Signe Gøybseth, glaube ich, die über die linke Seite von Norwegen angegriffen hat. Das ist natürlich, das sah teilweise nicht gut aus. Also das sind Dinge, wo ich mich frage, okay, ein so ein Schnitzer im Spiel auf der Qualitätsstufe sozusagen, verstehe ich. Wenn es mehrfach passiert, sehe ich dann irgendwie auch ein Problem, weil das wurde jeweils ziemlich gefährlich in den Situationen. Und ich denke, das ist was, was auf jeden Fall so ein bisschen Sorge bereiten muss und wo man halt auch dann knallhart analysieren muss, woran liegt das? Kann man das abstellen? Das müssen wir wahrscheinlich weiter beobachten in anderen Spielen, wo ähnliche Dinge passieren könnten, weil sonst ja, das, die Feuer kann man ja nun mal nicht immer löschen als Torhüterin, die daraus entstehen, wenn du halt eine abschlussstärkere Offensive auf dich zukommen hast. Und da gibt's ja durchaus Mannschaften, die dann besser sowas ausnutzen. Mhm. Das ist mir aufgefallen, deswegen finde ich das durchaus auch teilweise besorgniserregend.
Jetzt ist gerade die eine Abwehrproblematik gelöst worden. Jetzt erkennst du die nächste Baustelle, Jana.
Wir sehen doch immer Baustellen. Aber gut, da sind wir ja scheinbar auch nicht alleine. Ich glaube, der Bundestrainer hat ja auch für sich gesagt, da ist noch viel Arbeit. Und dass ihm diese schwächeren Phasen sowohl in der ersten Halbzeit auch als in der zweiten Halbzeit gegen Norwegen nicht so gut gefallen haben.
Aber meinst du, da ist Julia Quinn mitgemeint? Ich habe ja immer den Eindruck, es geht ihm viel um die Innenverteidigerin. Ich interpretiere jetzt natürlich, das ist schon klar. Aber Julia Quinn ist ja nicht nur, weil sie Kapitänin ist, gesetzt. Und aber muss man oder kann man, glaube ich, schon sagen, aktuell nicht in der besten Form. Also du hast jetzt die Norwegen-Szenen schon angesprochen, wo man auch aber gut sagen könnte, das ist auch Qualität der Gegnerin. Aber auch gegen Slowenien hat sie ja in der Hälfte, die sie gespielt hat, wirklich Probleme gehabt. Also sie hat 20 von 27 Pässen angebracht, das ist noch okay, aber die hat zum Beispiel eine Zweikampfquote am Boden gehabt von 40%, 2 von 5 Duellen nur gewonnen, hat nur 1 von 6 Flanken angebracht. Es gab eine Szene, da schlägt sie auch eine Flanke dahin, wo niemand steht und regt sich dann über ihre Mitspielerinnen auf, warum die da nicht standen. Kann natürlich sein, dass im Training gesagt wurde, eine läuft auf den Einser, eine auf den Zweier und sie hat halt eher Richtung ersten Pfosten geschlagen. Aber da, also das hat schon bei mir Fragezeichen aufgeworfen. Gleichzeitig hat sie aber natürlich auch eine Stellung innerhalb des Teams, die es auch schwer macht, da jetzt dran zu kritisieren. Plus man müsste die Frage stellen, wen stellt man ansonsten hin? Also ist Carlotta Wamser wirklich dann auf Dauer besser als Julia Quinn? Aber deswegen...
Genau. Ich glaube aber, ist es nicht manchmal auch einfach... mir ist das auch aufgefallen, dass ich mich ein bisschen gewundert hatte und mir dann der Gedanke kam, okay, vielleicht ist das jetzt einfach mal eine schwächere Phase einer Leistungsträgerin, die sonst immer verlässlich oder meistens verlässlich in der Nationalmannschaft und im Verein abliefert. Mhm. Und ja auch keine ganz einfache Vergangenheit hat, wenn man jetzt an ihre ganzen Verletzungen denkt, die sich vielleicht auch irgendwann mal auswirken. Also ich stelle mir die Frage auch, ich habe es jetzt vorerst damit beantwortet, dass ich mir dachte, gut, vielleicht hat die gerade einfach eine bisschen schwächere Phase. Ich habe jetzt da keine direkte Grundsatzdebatte gesehen, dass man sich jetzt auf die Nachfolgerinnensuche machen müsste bei Julia Quinn. Ich behaupte jetzt einfach mal, dass die sich wieder fängt und dann kann man die Baustelle direkt wieder die Schilder abbauen.
Ja, ich denke auch, dass man das in der Nachbetrachtung durchaus mit einbeziehen wird. Also sonst wäre man ja quasi auf einem Auge blind. Das kann man ja irgendwie eigentlich nicht machen. Aber es geht, denke mal, das sind ja auch Dinge, du musst ja nicht daraus schlussfolgern, dass es so nicht weitergeht, sondern ne, man kann ja auch dann sozusagen daran arbeiten, wie es besser wird. Und wie du sagst, es ist auch eine Frage der Alternativen. Klar, es gibt mit Carlotta Wamser jetzt eine, die es bei der EM auch schon gemacht hat, aber da hat sie natürlich auch ein, zwei Situationen gezeigt, dass sie noch jung ist, dass ihr noch auf gewissen Situationen die Erfahrung dann gefehlt hat. Aber grundsätzlich finde ich, du hast mit Carlotta Wamser auf jeden Fall eine Perspektive und musst es aufarbeiten, aber das heißt jetzt nicht für mich sofort, dass Handlungsbedarf bestehen würde. Deswegen meinte ich, wir müssen es, glaube ich, weiter beobachten. Man kann es ja auch bei den Bayern gut beobachten. Die haben ja jetzt auch demnächst Spieler auf sehr hohem Niveau und ich denke mal, da kann dann jeder so selber ein Auge drauf werfen. Aber sonst bin ich da auch bei Anna. Kann ja durchaus sein, dass es im Moment einfach irgendwie eine etwas formschwächere Phase ist. Gut möglich und die kann man ja auch jedem mal zugestehen, denke ich. Genau. War ja auch nicht so einfach der letzte Sommer für sie.
Ich wollte jetzt auch auf keinen Fall sagen, Julia Quinn kein Länderspiel mehr, das wäre ja totaler Quatsch. Aber ich glaube, das muss man halt im Hinterkopf behalten.
Wenn man damit hättest du den Rasenfunk auf jeden Fall in die Schlagzeilen gebracht. Also überleg dir das, ob du den Satz nicht doch noch bringen willst.
Das ist nicht mein Ziel. Da ist langfristig gar nichts gewonnen von dieser Schlagzeile. Aber ich glaube, das muss man halt mitbedenken, wenn man sich generell die Besetzung des rechten Flügels anschaut. Und da ist es ja sicherlich auch dann eine Überlegung, eine Carlotta Wamser gegen Norwegen aufzustellen, auch weil sie defensiv stärker ist als eine Jule Brandt. So gut, dass Jule Brandt macht, aber sie macht es auch manchmal eben, indem sie dann so eine Risikogrätsche nehmen muss, weil sie eben dann doch ein Ticken zu offensiv manchmal gedacht hat in manchen Situationen. Aber das brauche ich ja gerade dir nicht erzählen, Jana, denn du wusstest ja eh schon, wie wir gegen Norwegen spielen. Das kann ich hier kurz rauslassen. Im internen Chat zwischen uns hast du es exakt vorhergesagt, wie die Aufstellung sein würde. Die einzige Überraschung, wobei dich dürfte das dann auch nicht überrascht haben, Jana, war, dass sich in der Innenverteidigung was verändert hat. Wir hatten gegen Slowenien noch Rebecca Knaack und Camilla Küver und jetzt dann gegen Norwegen Janina Minge und Rebecca Knaack. Und auch hier kann man sehen, logischerweise bei Chancen der Gegnerin sieht oft auch die Innenverteidigung nicht gut aus. Gegen Slowenien gab es schon so auch zwei, drei ein bisschen bizarrere Szenen, wo sie beide, also Küver und Knaack, dieselbe Spielerin gedeckt haben und eine andere sehr frei war. Das war gegen Norwegen jetzt ein bisschen besser, aber du hast es ja auch schon angesprochen, da gab es auch einige Probleme. Wie hat dir denn das Zentrum der Defensive gefallen?
Ich finde, da waren tatsächlich auch halt Abstimmungsprobleme teilweise recht offenkundig. Würde aber sagen, also auch da war, hatte ich es so erwartet, dass Minge wahrscheinlich zum Zuge kommt, weil es irgendwie auch komisch gewesen wäre, sie jetzt zwei Spiele lang nicht spielen zu lassen. Und der Bundestrainer hatte ja vorher erklärt, dass er gerne sehen wollte, wie Camilla Küver und Rebecca Knaack zusammen harmonieren. Was wir dem entnehmen können, ist ja auf jeden Fall, dass für ihn Rebecca Knaack quasi in der linken IV-Position sozusagen gesetzt ist. Also ich fand es nicht optimal grundsätzlich, was ich gesehen habe gegen Norwegen. Ich finde es so schwierig, da so den Finger drauf zu legen, was jetzt konkret die Ursache war. Ist vielleicht auch schwierig, wenn man das eine Spiel so spielt und das andere Spiel so, was dann halt genau solche Abstimmungsfragen im Zweifel angeht. Von daher, ja, also am besten gefallen in der kompletten Verteidigung hat mir Franzi Kett, die war aber auch nicht ohne Fehl und Tadel, das kann man jetzt auch festhalten. Also die hatte auch kleinere Aussetzer.
Mhm. Ja, wir gehen schon wieder mehr Richtung 2- von deiner 2,
ja. Ja, das, ich habe ja gesagt, es ist schwierig, das über einen Kamm zu scheren. Wenn man dann in die einzelnen Bestandteile guckt, sind dann auch Sachen, wo man sagen muss, das geht besser. Und ich glaube, wie gesagt, in dem Fall wurde es halt nicht bestraft häufig genug, weil in letzter Instanz dann noch eine Ann-Kretin Berger gehalten hat und ganz zum Schluss auch Sarai Linder, glaube ich, hat die doch noch auf der Linie klären dürfen. Ja, also ich, um das kurz zusammenzufassen, wenn Ann-Kretin Berger hat, glaube ich, nach dem Slowenien-Spiel gesagt, ist es gut, wenn sie nichts zu tun hat, weil dann haben sie alles richtig gemacht und diesmal hatte sie viel zu tun, also haben sie wohl nicht alles richtig gemacht, sagen wir mal so.
Das war sehr elegant, Jana.
Oh, und jetzt darfst du, Anna.
Ich finde, das ist, also Ann-Kathrin Berger von dir zitiert, das war jetzt wahrscheinlich tatsächlich die ideale Analyse in Kurzzusammenfassung, wenn wir uns das jetzt auf der Defensivposition angucken. Also ja, aber was ich, weil du ja Franzi Kett gerade noch angesprochen hattest und wir auch über Carlotta Wamser geredet haben, was ich jetzt auch noch positiv fand, ist, dass irgendwie das jetzt schon so eine Natürlichkeit hatte. Also die Diskussion, die wir vor allem ja noch geführt haben über diese Spielerinnen, die neu kommen und so dieses, was sieht er denn in der Kette und die Debatten, die es darum gab, das ist jetzt schon, als ob es die nicht gegeben hätte, weil diese Spielerinnen jetzt einfach bewiesen haben, dass sie sich ihren Platz bei den DFB-Frauen verdient haben und dass sie die Erwartungen zumindest bisher erfüllen konnten. Und auch jetzt eine Franzi Kett zum Beispiel, trotz der Fehler, man kann natürlich immer sagen, was kann diese Spielerin noch besser machen? Da sind wir wieder bei diesem, an welcher Messlatte orientieren wir uns bei der Bewertung? Aber allein, dass sie jetzt mit diesem Selbstvertrauen das liefert, was sie liefern kann, finde ich stark. Und Carlotta Wamser genauso, also wie abgezockt die da diesen Ball dann noch ins Tor lenkt mit so einer kurzen Fußbewegung und einfach diese Variabilität, die reinkommt. Wir reden ja sicherlich auch noch ausführlich über Vivien Endemann, aber ich fand, das war so positiv. Jetzt mache ich schon den kleinen Sprung in die Offensive, aber dass da halt so viel Leben drin war, sage ich jetzt mal salopp, und dass das auch aufgegangen ist. Und dass wir nicht wieder darüber reden müssen, was sie alles für Chancen liegen gelassen haben, weil da natürlich das Norwegen-Spiel jetzt positiv das Slowenien-Spiel überwogen hat. Danach war ich schon auch so, dass ich dachte, okay, 5-0, aber gegen wen haben sie gespielt und wie viele Chancen haben sie liegen gelassen? Also da wäre ich jetzt auch wieder bei einer schlechteren Note gewesen, angesichts des Maßstabs, den man halt anlegen kann. Aber das finde ich, wenn wir über Cat jetzt in der IV reden oder auch Küver, die jetzt sicherlich weniger nervös war, also da ist schon, das ist schon sehr positiv, dass wir bestimmte Fragezeichen einfach gar nicht mehr setzen müssen.
Hm.
Aber Max, mich würde noch interessieren, wie du das Abwehrzentrum siehst.
Also ich finde, also die Abstimmung im Slowenien-Spiel war richtig schlecht, muss man leider so sagen. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass nicht klar war, wer die Kommandos gibt oder ob die Sloweninnen dadurch, die haben ja auch ein bisschen unorthodox gespielt, muss man sagen, in der Offensive. Also du wusstest nie so richtig, wer jetzt eigentlich zentral kommt. Oft war es Kramcza, aber eben nicht immer nur. Und da wurden sie 2-3 Mal richtig auf dem falschen Fuß erwischt. Die großen Probleme sind aber gegen Slowenien meiner Meinung nach daher gekommen, dass man im Spielaufbau nicht so wirklich wusste, was man machen will, wenn alles zugestellt wird. Denn Slowenien hat das eigentlich auch nach 0-2 noch relativ mutig gespielt im Anlaufen, also haben einfach hoch zugestellt. Da gab es auch einen Pass von Ann-Kathrin Berger, da sind alle Spielerinnen zugestellt und sie passt ihn in Anführungszeichen einfach in Seiten aus. Also weil sie auch nicht wusste, der Pass sollte natürlich eigentlich auf Julia Quinn, war aber zu schlecht geschlagen, aber auch dieser Pass wäre kein guter gewesen, weil Quinn war eigentlich ganz gut markiert, die hätte nicht viel Zeit für die Ballannahme gehabt, der Ball wäre wieder zurückgekommen und die Sloweninnen hätten draufschieben können. Und ich glaube, dass das deshalb nämlich das eigentliche Problem ist. Das Problem der Innenverteidigung ist meiner Meinung nach eigentlich gar nicht, wenn sie in ihrer Kette stehen, in der eigenen Hälfte und die Gegner kommen auf sie zu, sondern meiner Meinung nach ist das ganz große Problem, sie verlieren irgendwie im Spielaufbau den Ball, manchmal passiert es direkt den Innenverteidigerinnen selbst, manchmal sind es die Außenverteidigerinnen, wir haben auch 2-3 so Klatschpässe gesehen von Nüsken und Sens, die eben dann manchmal ein bisschen zu ungenau waren und dann stehen sie nicht in der Ordnung und dann bekommen sie das nicht repariert. Und das ist halt die ganz hohe Kunst, das ist ganz schwer, weil da müssen sich halt, im Grunde musst du immer erahnen, was deine Mitspielerin macht und dann das andere tun. Also eine muss die Tiefe absichern, eine muss auf die Spielerin, eine muss auf die eine Spielerin, eine auf die andere Spielerin, eine muss vielleicht rausrücken auf diejenige, die jetzt gerade andere wird. Das hat ganz viel mit Intuition zu tun. Und dass die nicht da ist, ist irgendwo auch logisch. Es wäre aber schön, wenn man so ein bisschen das Gefühl haben würde, okay, gut, wer ist jetzt dafür verantwortlich? Also wer ist dann, wer ist der dirigierende Part vielleicht auch? Weil wir haben es auf der Doppelsechs auch in so einer Rolle mit Nüsken und Sens, wo man das Gefühl hat, die haben so ein fast blindes Verständnis miteinander und das funktioniert in vielen Szenen gut. Manchmal haben sie aber dann doch beide dieselbe Idee und dann hast du ein Riesenproblem. Und auf der Sechs kriegst du es noch eher repariert als in der Innenverteidigung. Deswegen glaube ich, reden wir da mehr darüber. Deswegen gehe ich da auch mit so einem gemischten Befund raus, aber würde da eigentlich auch kein großes Problem drin sehen, weil das halt einfach so ist. Also im Bestfall hast du 2 Innenverteidigerinnen, die 10, 15 Spiele miteinander schon gemacht haben. Und wenn dann noch solche Probleme auftreten, dass du ungeordnet bist, wenn du im Spielaufbau den Ball verlierst, ja, dann musst du was ändern. Aber deswegen, und ich könnte auch nicht sagen, ich finde es auch interessant, dass Knaak die Gesetzte ist. Ich meine, hat mit ihrem spielstarken Fuß zu tun. Ja, da könnte ich noch drüber diskutieren, aber deswegen, ich bin so in between. Ich glaube, so geht es aber ehrlich gesagt Christian Wück und allen anderen auch. Die wissen schon auch, es ist nicht perfekt. Aber ja, was sollen sie jetzt machen? Das muss sich halt jetzt so formen. Im Grunde müsste man jetzt geduldig sein. Man würde halt gern wissen, wie ist es in einem Jahr, wenn wir dann quasi vor der WM sprechen, wenn sie sich für sie qualifizieren. Aber es sieht ja sehr gut aus, würde ich mal sagen. Dann zählt es natürlich eigentlich.
Genau, jetzt ist ja eigentlich der Best Case eingetreten, so dass du im Prinzip im Moment alles in der eigenen Hand hast und dann kannst du ja wahrscheinlich auch so ein bisschen in der zweiten Jahreshälfte genau an diesen Dingen vielleicht besser verstärkt arbeiten, hoffentlich gegen Gegner, die auch was provozieren, die das rauskitzeln, was sie halt brauchen. Und ich könnte mir vorstellen, dann ist der Vorlauf ja noch lang genug, sag ich mal, bis zum Turnier, für das sie sich, ja, dem Ermessen nach wahrscheinlich qualifizieren werden in Brasilien 2027.
Aber das habe ich mir gerade auch gedacht, während Max geredet hat. Man muss da halt aufpassen, oder ich glaube, der allgemeine Zuschauer neigt dann dazu, einfach diese beiden Nullen vor den Gegentoren zu sehen. Und gerade nach Norwegen, wenn Ann-Kathrin Berger da ihre Reflexe nicht so ausgepackt hätte, dann würden wir, also dann hätten wir ja mit Sicherheit eine größere Diskussion über die Abwehr und über die Schnitzer. Also
Norwegen hatte mehr Schüsse aufs Tor als Deutschland, 8-7 Schüsse aufs Tor. Norwegen hatte einen Expected Goals Wert von 2,0, Deutschland von 2,8. Also sprich, wir sprechen hier von einem 2-3 statistisch gesehen. Und bei den Großchancen ist aber so eine schwierige statistische Kenngröße. Aber kommt Deutschland zwar auf 6 gegen Norwegen, aber Norwegen auch auf 4. Also das ist eben 2-0er sind. Das hat auch damit zu tun, dass eben Sarah Linder in der 95. Minute noch auf der Linie klärt. Und Norwegen hat sich auch manchmal nicht ganz so gut angestellt. Das muss man auch sagen. Aber die haben eben ein Problem. Warum die immer noch im 4-3-3 spielen? Ich verstehe es nicht. Aber das bringt mich zu einer anderen Sache. Und zwar würde ich gerne überleiten von dem, was wir über die Außenverteidigerinnen, Kett und Gwynn, schon gesagt haben, hin zur Offensive. Da waren wir ja gerade fast schon. Ich finde es total interessant, welche Formation man offenbar jetzt gefunden hat. Einmal gegen den Ball. Das war jetzt relativ häufig ein 4-2-4. Was ungewöhnlich ist, was auch gegen Norwegen, finde ich, in der ersten Hälfte nicht so gut funktioniert hat, weil die haben, obwohl sie mit Viererkette starten, in der Dreierkette aufgebaut. Und dann hattest du, also die hatten einfach sehr, sehr gute Passwinkel eigentlich von den Flügelpositionen dann weg. Zweite Hälfte war dann besser bei Deutschland, haben sie es ein bisschen angepasst. Aber dieses 4-2-4, das hat zwei, glaube ich, wichtige Punkte, die Vorteil und Nachteil sein können. Der Nachteil ist, die Sechserinnen müssen wahnsinnig viel Raum abdecken, die müssen ganz oft rausschieben, müssen unglaublich viel laufen. Das Gute ist, mit Nüsken und Sens hast du da zwei, ja, die machen das. Und die machen das auch in einer guten Qualität, deswegen ist es vielleicht gar kein so großes Problem. Und der Vorteil, den du aber hast, ist, wie du in dem Moment, in dem du den Ball gewinnst, die Außenverteidigerinnen einbinden kannst. Und da fand ich schon interessant zu sehen, Franziska Kett, die hatte schon so eine klare Rolle, nämlich ganz oft auch eingerückt. Endemann als Bühlvertreterin hat die Breite gehalten, Kett ist eingerückt und ist da manchmal auch durchgelaufen. Und nur so fällt zum Beispiel das 2-0. Da verlagern sie den Ball auf, die 18. Minute war das, das 1-0 war das gegen Norwegen. Sie verlagern den Ball von rechts, Julia Gwynn hat ihn quasi ganz am Anfang der Kette, geht dann auf Knack, schlägt dann den tiefen Pass auf Kett und weil die eben einfach schon im Vollsprint ist, kommt sie an die Grundlinie, legt nach innen, der Ball wird noch leicht abgefälscht, Elisa Sens trifft den Ball perfekt, also das ist der Vorteil von Kunstrasen, der Ball hoppelt keine Sekunde und deswegen trifft sie ihn auch, schaut es euch in der Hintertorwiederholung an, es war ein wunderschöner Schuss und das war es 1-0. Aber das fand ich eben interessant, Kett auf der einen Seite, die so die Rolle eben oft hatte, geh in die Tiefe, du kannst auch mal hinterlaufen, aber meistens hat sie eigentlich Vivien Endemann vorderlaufen. Das fand ich interessant, weil das war für Norwegen ein Riesenproblem. Die standen dann nämlich manchmal sogar in Unterzahl. Und dann auf der anderen Seite aber auch die Rolle von Carlotta Wamser. Klar, die stand jetzt nicht als Rechtsverteidigerin auf dem Feld, aber oft kam sie aus so einer Position, weil sie eben mitgegangen ist mit ihrer Spielerin. Und dann zieht sie diagonal nach innen und spielt Mittelstürmerin und schießt dann auch dieses wunderschöne Tor mit dem Ausriss, wo man sich denkt, okay, gut, also wenn das jetzt hier eine Defensivspielerin sein soll, dann hat Deutschland ja wirklich gar keine Sturmprobleme mehr. Und damit, Anna, sind wir ja, sorry, es war wieder eine lange Erklärung, sind wir ja bei der Offensive gelandet, wo es ja eigentlich die große Frage gab, wie soll denn das ohne Clara Bühl überhaupt funktionieren? Denn die hat sich verletzt und wird jetzt auch ein paar Wochen ausfallen, was für den FC Bayern sehr schmerzhaft ist und fürs Nationalteam hätte schmerzhaft sein können. Aber da muss man jetzt, glaube ich, sagen, also es ist eher fast ein Problem, wenn sie zurückkommt, denn dann müssen wir für Endemann Platz schaffen.
Ja, ich habe auch nach dem Spiel gestern gedacht, ich habe Clara Bühl gar nicht vermisst. Also habe ich richtig so festgestellt, weil ich während des Spiels, no offense Clara, sollte sie Rasenfunk hören. Ich schätze diese Spielerin sehr. Ich finde auch nach wie vor, dass sie eine der besten in Deutschland ist. Aber ich habe die gestern wirklich gar nicht vermisst. Also ich habe das fast vergessen, dass sie verletzt ist, weil Endemann so abgeliefert hat. Und das fand ich war eigentlich, wenn man das betrachtet, das beste Zeichen. Also im Idealfall ist diese Position damit symbolhaft irgendwann, braucht es schon noch ein bisschen mehr Entwicklung, aber symbolhaft dafür, dass eine sehr gute Spielerin ausfallen kann und die andere fängt es auf. Das funktioniert sicherlich noch nicht auf allen Positionen. Und hängt sicherlich auch immer davon ab, welcher Gegner dir gegenübersteht, welches Kaliber, wie viel Erfahrung dann die jeweilige Ersatzspielerin hat. Aber jetzt in diesem Fall hat Vivien Endemann Clara Bühl auf jeden Fall sehr gut vertreten, würde ich sagen. Und sich auf jeden Fall sehr erfolgreich zurückgemeldet mit den 2 Toren und 4 Vorlagen, die sie da geliefert hat. für Christian Wück quasi auch die Gewinnerin des Spiels. Ich glaube, Jana, das hattest du einleitend schon gesagt. Und das ist ja schon in der Sportart, wo nicht so gerne jemand hervorgehoben wird, ein maximales Lob, wenn du unter allen als die Gewinnerin dieser Länderspielphase bezeichnet wirst. Ja, also ich sehe da auch keine Probleme. Und bei Carlotta Bamsa, da war ja auch vor dem 4-0, wo der Ball auf Jule Brandt kommt, da schneidet sie ja hinten rum. Also wenn Jule Brandt den Ball verpasst hätte, wäre, glaube ich, Carlotta Bamsa direkt da gewesen, um zumindest zu versuchen, auch noch irgendwas damit zu machen. Also das war nicht schlecht.
Und das ist tatsächlich ganz lustig, dass man sich dann fragt, oh Gott, wie sollen die denn jetzt alle gleichzeitig spielen? Das ist tatsächlich dann irgendwie eine Form von Luxusproblem, aber gleichzeitig muss man ja auch sagen, Konkurrenz belebt das Geschäft und klar ist irgendwie Clara Bühl die am meisten gefürchtete deutsche Spielerin, wenn man sich international umhört bei Abwehrspielerinnen und so, aber ja gut, ist natürlich auch kein Nachteil, wenn dann quasi eine Franzi Kett oder eine Vivian Endemann auf der gleichen Seite sozusagen noch dafür noch mehr Wirbel sorgen und dafür, dass teilweise die gegnerische Mannschaft nicht weiß, auf wen sie sich jetzt konzentrieren sollen, weil da so viel Geschwindigkeit, starke Technik und auch offensichtlich Abschlussstärke auf sie zukommt. Ich glaube, das ist halt eigentlich für mich so der größte positive Takeaway von diesen Spielen. Ich habe mich halt vorher gefragt, wer schießt denn jetzt eigentlich diese Tore? Also
gut, Alex Clara Popp hat zuletzt auch nicht mehr geschossen, ja, wenn sie in aussichtsreiche Position kam.
Genau, nee, das hatte auch jetzt gar nicht nur so viel mit Clara Bühl zu tun, sondern generell, so Alex Popp hat das ja auch quasi in den Raum gestellt, ob die nicht jetzt auch mal dringend eine neue Knipserin brauchen. Und jetzt nachhinein würde ich sagen, wenn das so läuft, eigentlich nicht, weil du bist halt sehr schwer auszurechnen. Und wenn dann halt auch mal eine Elisa Sens jetzt in beiden Spielen irgendwie so gut sich in dem Strafraum positioniert, dass sie halt da ist und auch halt die Technik hat, um aus der zweiten Reihe sozusagen so abzuziehen, wer braucht dann eine Knipserin, ne? Also klar, on top wäre die natürlich auch gut, aber ich finde es gut, wenn man halt davon unabhängig wird, welche Stürmerin, Mittelstürmerin sozusagen auf dem Platz steht und sich dann sozusagen auch je nach Gegner, je nach eigenem Matchplan die Spielerinnen da vorne zusammenbastelt, von denen man glaubt, sie sind A, in der besten Form, B, sie passen hervorragend zusammen und sie passen vielleicht auch exakt gut zu diesem Gegner, man hat ja zum Beispiel auch gesehen, Linda Dahlmann war ja mit einer der besten gegen Slowenien, würde ich jetzt mal behaupten. Sehr auffällig, sehr agil, hat tolle Pässe gespielt. Aber ob die das Gleiche auch gegen Norwegen so hätte abrufen können, war man offensichtlich nicht der Überzeugung. Deswegen haben sie ja auch umgestellt. Ja, auch das ist ja irgendwie ein positiver Aspekt, dass man sagt, man hat für bestimmte Aufgaben bestimmte Ideen und im besten Fall fruchten die dann auch, was das Offensivspiel angeht. Und dann kann man hinterher sagen, es war irgendwie, klar, man guckt zweimal hin und denkt sich, oh, Linda Dahlmann, die war doch so gut gegen Slowenien. Aber dann, wenn man sich halt anguckt, worum es ging in dem Spiel und was da gefordert ist, kann man es ja auch grundsätzlich nachvollziehen, was die Idee dahinter ist. Und Jule Brandt muss sich, glaube ich, noch mehr damit anfreunden, dass sie jetzt diese Wandlerin zwischen den zwei Welten ist, dass sie mal halt eher so ein bisschen außen spielt oder mehr Richtung Mitte sich da orientiert. Aber wie sagte doch Christian Wück so schön, sie spielt ja eh da, wo sie will. Und dann ist sie vielleicht in der Mitte teilweise besser untergebracht. Aber sie ist halt eine sehr intuitive Spielerin. Und ich finde, ja, das muss sich auch noch festigen und bessern. Aber trotzdem ist es ein Riesenplus, finde ich, dass du jetzt diese Option nach und nach immer mehr entwickelt, dass sie halt eben auch woanders spielen kann. Und ich finde es erstmal grundsätzlich gut, nach sehr vielen Jahren, wo der deutsche Frauen, der deutsche Fußball der Frauennationalmannschaft sehr gleichförmig oft daherkam, dass es jetzt variabler zu werden scheint. Weil das ist, glaube ich, was du dringend brauchst.
Amen.
auf dem Niveau zu bestehen. Ich sehe, ich habe einen Fan.
Ja, endlich keine Flanken mehr. Oder zumindest nicht mehr so viele Flanken. Und vor allem nicht mehr so sinnlose Flanken. Einfach nur, weil man halt weiß, mit Alex Popp hast du eine der besten Kopfballspielerinnen. Ja komm, dann flanken wir halt jetzt einfach schon mal rein, anstatt uns noch einen anderen Weg zu überlegen. Ja, finde ich auch sehr, sehr schön. Mich würde mal interessieren, so im Nachhinein, das werden sie wahrscheinlich so offen nicht sagen, aber ob das deutsche TrainerInnen-Team, ob die gegen Norwegen mit mehr Ballbesitz für Norwegen eigentlich kalkuliert haben und auch deswegen Jule Brandt gespielt hat, weil sie eben einfach die Geschwindigkeit hat im Konter und ja auch die Abschlussstärke, das haben wir ja beim 4:0 dann gesehen. Am Ende waren es dann, glaube ich, nur 40% Ballbesitz, na 44 immerhin für Norwegen, aber gerade in der ersten Hälfte, da hatte Deutschland fast 60%, also da hättest du dann sogar Dahlmann auch gut aufstellen können, im Zentrum auch. Ich würde fast vermuten, dass da Norwegen ein bisschen anders agiert hat, als man es eigentlich erwartet hat. Damit haben wir schon ganz viele Offensivspielerinnen angesprochen, sogar die, die auf dem Papier erstmal Defensivaufgaben haben, nämlich Sens und Nüsken, die ja beide auch offensiv eine ganz wichtige nachrückende Rolle gespielt haben. Aber wir haben ja auch noch eben die Position der Mittelstürmerinnen. Einmal haben wir Nicole Anjomi gesehen gegen Norwegen und gegen Slowenien durfte Shikira Martinez starten. Anna, wie haben dir denn die beiden gefallen? Und wenn du magst, darfst du auch gerne noch was zum Beispiel zu Larissa Mühlhaus sagen, die da noch reinkam.
Ja, wollte ich vorhin noch sagen, jetzt, weil wir über Knipserin geredet haben, wollte ich ihren Namen erst erwähnen, aber dann musste ich mich innerlich selber korrigieren, weil sie ja per se bei Werder Bremen gar nicht diese Rolle hat, sondern dort auf der 10 spielt und dieses Tor auch eher untypisch war. Aber in dem Fall, bei der DFB-11, war sie ja jetzt quasi in dem Moment jemand, der dann da war und zur Stelle da war. Da bin ich gespannt, wie die sich entwickelt, ob sie diesen Wumms, den sie da gezeigt hat, auch bei anderen Einsetzenden zeigen kann, wenn sie die Chance bekommt. Shikira Martinez fand ich gut. Also das war ja, da hat ja auch nicht so viel gefehlt, dass sie sich belohnt hätte mit einem Tor. Aber es war jetzt nicht so überwältigend, wie es jetzt mir mit Vivien Endemann ging. Also das war schon solide, das war verlässlich, fand ich. Das war auf jeden Fall ein gutes anderes Element von der Art her, wie Martinez spielt. Aber von dem Feuer, sage ich jetzt mal, von der Dynamik, die da war, war es noch nicht beim Maximum, würde ich mal sagen, was jetzt eine Endemann gezeigt hat. Und wenn wir bei Nicole Anjomi sind, ich fand das total subjektiver Eindruck, aber ich fand, die wurde wie so mitgerissen. Also ich hatte das Gefühl, dadurch, dass, du hast ja vorhin schon gesagt, die Außenverteidigerin sei da oben, dann war ja zum Beispiel bei dem, ich glaube, es war sogar vor dem Tor von Endemann, wenn ich es richtig im Kopf habe, wo Gwin den Ball so bekommt, dann stolpert, der Ball geht zu Anjomi, die schickt den quer zu Endemann und dann, oder war das der Pfostenschuss? Vielleicht war das auch in der 7. Minute der Pfostenschuss, wo es so...
Nee, das war das 2:0 war das.
Ja, dann war das das 2:0, okay.
Und das 3:0.
So viele Tore, man kommt ja schon ganz durcheinander.
Jeweils war Anjomi die den Ball nach vorne gespielt hat. Einmal auf Kett und einmal hat sie direkt auf Endemann gespielt, die dann das...
Ja, und da hatte ich das Gefühl, die Nervosität, die sie manchmal im Abschluss zeigt und wo ich das Gefühl habe, sie will es jetzt unbedingt super gut machen und dann vertändelt sie Chancen und spielt eigentlich nicht so gut, wie sie könnte. Da hatte ich das Gefühl, das war jetzt zumindest gegen Norwegen, das war irgendwie weg. Also die war da, die hat ihre Rolle gefunden mit den Aktionen, die sie gemacht hat und das war wie so, ja, ich habe es vorhin schon gesagt, ich hatte das Gefühl, dass Endemann die so mitzieht und mitreißt und so eine Begeisterung irgendwie auskippt. Und dass sich das dann auf Anjomi in meiner Wahrnehmung super positiv ausgewirkt hat. Sie hat jetzt selber nach vorne, was quasi diese eigenen Torchancen angeht und so, war sie wahrscheinlich jetzt nicht happy damit, aber diese Wirkung, dieses Wirken, was sie in der Offensive hatte, da kann man ja jetzt nicht meckern.
Gleichzeitig haben wir ja noch Lea Schüller. Das ist eigentlich ganz interessant, dass wir ihren Namen jetzt noch gar nicht haben fallen lassen. Dabei hat sie ja sogar getroffen, direkt nach ihrer Einwechslung gegen Slowenien. Sie wurde auch in beiden Spielen eingewechselt, also scheint ja auch so, also mindestens die Nachrückerin Nummer 1 zu sein. Und wer weiß, je nachdem, wie sich das jetzt bei Manchester United entwickelt, ob sie nochmal in eine andere Rolle reinkommt. Jana, was sind denn so deine Gedanken zu dieser Position? Meine These dazu wäre, ich glaube, dass Christian Wück da nicht nur nominiert und aufstellt nach der reinen Effizienz- und Torquote, auch wenn wir und auch durchaus manchmal eher auf diesem Thema gerne mal rumreiten, sondern auch viel auf der Haltung beim Spiel gegen den Ball, auf der Aggressivität auch im Anlaufen, wo jetzt gut, das Slowenien-Spiel ist da ein bisschen schwierig heranzuziehen, aber was Anjomi da gut gemacht hat, immer sehr schnell geschaltet, das hat ja Anna gerade schön beschrieben. Wie siehst du denn unter diesen Aspekten die Perspektive von Lea Schüller zum Beispiel?
Da gehen sie ja relativ offen mit um. Also sowohl Christian Wück spricht da ja viel drüber, dass gerade der Punkt gegen den Ball arbeiten auch so ein bisschen das, was wo sie bei Lea Schüller halt nicht hundertprozentig zufrieden waren oder meinten, dass da mehr aus ihr rauszuholen ist und sie es vielleicht einfach nicht so abrufen konnte. Sie war ja auch selber sehr offen und selbstkritisch in der Pressekonferenz jetzt im Rahmen dieses Lehrgangs. Das fand ich bemerkenswert. Wollte auch noch kurz sagen, eigentlich hat sie ja sogar 2 Tore erzielt gegen Slowenien, aber diesen Kopfball hat man ihr ja aberkannt. Der war, fand ich, sehr schön. Das war so ein richtiger Lea Schüller-Kopfball. Aber gut, ich denke, für sie und für ihr Selbstvertrauen war das trotzdem, glaube ich, sehr wichtig, dass das gegen Slowenien sofort funktioniert hat. Ich halte es für durchaus möglich, dass sie sich wieder mehr in den Vordergrund spielen wird. Das kommt ganz stark darauf, glaube ich, an, wie sich das bei Man United für sie entwickelt. Also das ist ja noch nicht so hundertprozentig klar, glaube ich. Mhm. Aber ich glaube, allein, dass jetzt der erste Schritt gemacht ist, ist schon mal viel wert. Und ich glaube, dass Lea Schüller tendenziell auch eine Spielerin ist, die so für die es sehr wichtig ist, dass sie ein gewisses Vertrauen sozusagen in sich vom Trainerteam spürt. Und ich glaube, das ist auch das, was sie ja vielleicht zuletzt am meisten zu schaffen gemacht hatte, dass das sowohl im Verein als auch in der Nationalmannschaft halt so weggebröselt ist, als gerade in der Nationalmannschaft eigentlich sozusagen ihre Zeit angebrochen war, war sie halt leider gerade nicht in der Verfassung, in der sie sein wollte. Und ich glaube, das war wirklich nicht einfach für sie. Aber ich würde sagen, dass da durchaus Möglichkeit besteht, dass das wieder besser wird. Und ich denke auch, dass sie die Anlagen hat oder sich drauf schaffen kann, das zu machen, was sozusagen von ihr gefordert wird. Und es ist ja durchaus auch so, dass je nach Gegner, wie gesagt, das habe ich ja eben schon mal angeschnitten, vielleicht auch ein bisschen was Unterschiedliches gesucht wird im Profil. Aber grundsätzlich vermute ich, dass im Ranking im Moment Nicole Amiomi so ein bisschen die Nase vorn hat. Shikira Martinez würde ich dann, glaube ich, so eher auf der 3 sehen. Mir hat das gut gefallen, was sie in Ansätzen gemacht hat gegen Slowenien. Die passt da auch gut rein, glaube ich, grundsätzlich. Aber ich glaube, da ist noch ein bisschen Weg zu gehen. Die muss noch ein bisschen mehr aus sich rausholen. Und dann hat man da quasi im Sturm, wenn man darüber nachdenkt, was da sonst noch so drumherum in der Offensive ist, auf jeden Fall echt ein ganz gutes Arsenal an Spielerinnen, wo man sagt, das ist jetzt nicht so besorgniserregend, sag ich mal, wenn man in die Zukunft blickt. Also gerade so mit Richtung WM am Horizont, glaube ich, ist das eine Entwicklung, wo man auch etwas zuversichtlicher hingucken kann, nachdem man nicht so genau wusste, wie das jetzt mit Lea Schüller so weitergeht.
Ne, Selina Cerci war ja jetzt auch nicht dabei zum Beispiel. Ne? Also da hat man in der Offensive ja auch noch jemand, der zwar nicht vorne in der Sturmspitze positioniert wird vom Bundestrainer, aber zumindest ja auf der Außen auch sehr viel Torgefahr entwickeln kann.
Und Gio Hoffmann ist noch verletzt. Das war ja bei der EM seine Mittelstürmerin der Wahl. Ja, ich muss sagen, ich kann das gar nicht so genau mit Zahlen oder so unterlegen, aber mir hat tatsächlich Shikira Martinez am besten gefallen von allen Spielerinnen, aber das ist jetzt rein subjektiv und eben einfach nur von der Art und Weise, wie sie alle Spielsituationen eigentlich annehmen kann. Also was mir an ihr total gefallen hat, war, wie sie auf engen Räumen klargekommen ist, wie sie mit Läufen in die Tiefe immer wieder die Sloweninnen in Gefahr gebracht hat. Manchmal hat sie sich komplett alleine Chancen herausgespielt, wie bei diesem Schuss aus spitzem Winkel in der 5. Minute gegen Slowenien. Plus, ich habe den Eindruck, dass sie auch eine gute Wandspielerin ist. Das hat man jetzt gegen Slowenien nicht so krass gesehen, weil da eher Daimann eigentlich die war, die die Bälle verteilt hat und angenommen hat und so weiter und auch gerne mal den Pass direkt von Nüsken gekriegt hat und dann aufdrehen konnte. Aber ich erinnere mich eben noch an Martinez, wie wir sie gesehen haben bei der Eintracht und dann bei Freiburg, und da hat mir das auch schon gut gefallen. Deswegen hätte ich jetzt die These, aber die ist weder zu bestätigen noch zu widerlegen, dass sie, glaube ich, die ist, die alles am besten gut kann, so dass du siehst, sie ist eigentlich so das Schweizer Taschenmesser für den Sturm. Und alle anderen können viele Dinge auch gut, aber in einzelnen Aspekten fehlt dann manchmal so ein bisschen was. Aber wie
die
gesagt,
ist halt auch wahnsinnig fleißig gewesen, ja, finde ich. Ne? Das ist fiel mir auch auf. Also so die Unermüdlichkeit und so ein Fleiß, das fand ich stach schon auch heraus.
Und eben auch, also ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt nur Einbildung ist, weil letztlich hat man sie nur eine Hälfte spielen sehen, beziehungsweise 66 Minuten waren es gegen Slowenien, ein bisschen mehr als eine Hälfte. Aber zumindest in diesen 66 Minuten hatte ich auch den Eindruck, dass die auch wirklich durch ihren Wechsel ins Ausland jetzt nochmal ein Selbstverständnis gewonnen hat, durch ihre irre Torquote, die sie da ja auch hat. Also die hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen, aber halt, ich weiß schon auch, dass das jetzt nur 66 Minuten waren. Deswegen ist es nur, wollte ich das nur noch kurz einmal einwerfen. Ja, und ansonsten, ich glaube, wir müssen jetzt auch nicht alle Spielerinnen durchgehen, denn alle haben unter dem Strich gut gespielt. Alle kriegen von uns mindestens eine 2-. Ich glaube, darauf haben wir uns ja schon geeinigt. Linda,
das haben wir nicht gesagt, dass alle mindestens eine 2- kriegen.
Ja, das sind jetzt schlechte Nachrichten für Julia Quint, nein.
Ja, Max, jetzt nicht weich werden hier.
Ja, du hast ja recht, du hast ja recht. Aber
denn wenn wir bei der Strenge sind, das möchte ich jetzt auch nicht unter den Tisch fallen lassen. Wir freuen uns jetzt zwar, dass wir freuen uns jetzt mit den Nationalspielerinnen zwar, dass dieses Effizienzmanko gegen Norwegen abgelenkt wurde. Aber was ich schon auch auffällig fand, war, und das kann ich jetzt auch nicht in Minuten bemessen, wie lange das war und wie viel Prozent vom Gesamtspiel das dann ausgemacht hat, aber diese Unkonzentriertheiten waren eben auch wieder da. Ja. Und gegen Slowenien passiert dann zwar nichts, aber das war wieder so unnötig. Also das, du bist schon gut drin. Ich kann verstehen, dass du dann ein bisschen Energie rausnimmst. Man muss sich ja auch nicht komplett verausgaben gegen jeden Gegner. Aber dann war genau wieder diese Falle, die andere Gegner gnadenlos ausgenutzt hätten. Und das ist natürlich jetzt total hypothetisch, weil vielleicht wäre gegen einen anderen Gegner der Druck nicht so rausgenommen worden. Aber das wollte ich jetzt einfach noch loswerden, weil das hat mich schon auch echt wieder geärgert, wo ich so dachte, jetzt seid ihr so gut drin. Und gegen Norwegen gab es das ja genauso. Wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen. Das waren ja natürlich auch Fehlpässe und so, aber es waren schon auch Unkonzentriertheiten, die dann zur Einladung an Norwegen wurden. Und ja, das aber ist, ich komme wieder zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, mit dem Maßstab, den man setzt. Ja. Und dann erfüllt es einfach nicht den allerhöchsten Maßstab, wenn man sich das wieder leistet.
Also ich weiß, wer dir auf jeden Fall zustimmen wird, und das ist Christian Wück, der hatte ja eine schlechte Laune in manchen Szenen wieder in der ersten Hälfte gegen Slowenien und gegen Norwegen. Das war, also gegen Norwegen hat sich, glaube ich, erst durchs 2:0 und 3:0 so ein bisschen beruhigt. Ich glaube, das hat nochmal den Ton der Halbzeitansprache so ein bisschen verändert. Zumindest war das mein Eindruck von außen. Und es gibt auch wirklich Szenen zum Haare raufen. Also zum Beispiel über Elisa Sens kannst du Unmengen guter Dinge sagen über diese zwei Spiele. Aber warum die in der, ich glaube, 16. Minute in Norwegen die Idee hat, jetzt vom eigenen Strafraum an das Dribbling zu starten, den Ball verliert und so kommt die erste richtig große Chance von Norwegen zustande, ja, das wird wahrscheinlich sie auch nicht beantworten können, weil sie es eben einfach gemacht hat. Ich frage mich aber, was man halt dagegen tun kann. Denn ich glaube, du kannst da nicht mit der Strenge eines Vereinstrainers rangehen, der eben einfach jeden Pass einstudieren lässt in gewissen Spielaufbauphasen, die eben problematisch sind. Ich glaube, das ist auch, ehrlicherweise glaube ich auch nicht, dass es bringt, wenn man dann an der Seitenlinie wütet, weil das hilft den Spielerinnen dann in dem Moment auch nicht. Gleichzeitig ist es ja auch so, dass die guten Aspekte dieser Spiele auch viel mit Unberechenbarkeit zu tun hatten. Also wir haben jetzt nicht 3, 4, 5 Tore gesehen, die alle den gleichen Typus hatten, sondern höchstens war so der Typus, ja, wir fangen einen Pass ab und dann schalten wir gut um. Aber was die Spielerinnen dann gemacht haben, das haben die alle intuitiv richtig entschieden in diesen guten Situationen, was ja auch eine Stärke des Spiels ist. Das heißt, ein gewisses Maß an Freiheit sollen die Spielerinnen ja auch haben. Deswegen, ich sehe die Unkonzentriertheiten auch. Ich sehe auch, dass das Christian Wück wahnsinnig ärgert. Auch nicht zu Unrecht, denn da kann man sich auch drüber ärgern. Aber ob das sich wirklich so beheben lässt, ich bin mir nicht sicher. Man muss dann eigentlich so fast dran glauben, dass dann die Art des Wettkampfs und des Wettbewerbs, meine ich, dann doch einen Unterschied macht. Denn gegen Frankreich hast du solche Szenen nicht gesehen in Unterzahl ab der dritten Minute. Es war nicht die dritte Minute, aber es fühlte sich so an für alle Spielerinnen auf dem Feld. Ja, ich weiß nicht, Jana, hast du da Gedanken zu?
Ich habe tatsächlich auch vor allen Dingen in dem Norwegen-Spiel mich teilweise so gefragt, kriegen die gar keine Ruhe in dieses Spiel? Also es ist gefühlt, war das ja ein Auf und Ab und ja, dann phasenweise dann wirklich so, dass solche Fehler passiert sind, wo man gedacht hätte, eigentlich läuft es doch gerade ganz gut, also wo kommt das jetzt her? So, und das ist tatsächlich auch was, wo ich dann streng sein würde und sage, dass daran müssen sie arbeiten, dass sie auch das hinkriegen, so ein Spiel auch mal zu beruhigen irgendwie, weil sie, ich glaube, es ist halt super schwierig, wenn du versuchst, die ganze Zeit dieses Spiel auf diesem absoluten Hochtempo, so ein bisschen organisiertes Chaos-Modus durchzuziehen. Von daher, ich glaube, da müssen sie noch den Schritt machen. Dass sie da so ein bisschen bessere Lösungen finden, ist ja im Prinzip das, was du auch gerade gesagt hast, Max. Und ich denke, das ist dann tatsächlich auch eine Sache, an der man ja mit Konzept weiterarbeiten muss, dass man sich jetzt vielleicht sehr aufs Umschalten konzentriert hatte, weil man wusste, man kriegt die Räume gegen Norwegen und man muss halt auch selber aufs Umschalten aufpassen beim Gegner. Vielleicht ist das dann was ein Thema für die weiteren Spiele, vielleicht ist das so einfach jetzt noch nicht so die Zeit dafür gekommen, dass man sich damit ein bisschen vertiefender auseinandersetzen kann. Aber ich denke, das muss irgendwie auf dem Zettel stehen, weil das ist, es kann gut gehen, es kann aber halt auch tatsächlich dann einfach schief gehen gegen Mannschaften, die das dann härter bestrafen. Aber die Gedankengänge von euch hatte ich tatsächlich dann in ähnlicher Form exakt genauso.
Vielleicht wird es besser mit mehr Blöcken von Spielerinnen, die sich eben vom Verein auch kennen. Vielleicht wird es besser mit mehr Eingespieltheit. Ehrlicherweise für mich war es am unverständlichsten, wenn ich bei Einwechselspielerinnen dann das Gefühl hatte, dass sie jetzt einfach mal in einer Situation den Sprint nicht angezogen haben und deswegen sich eine Gegenspielerin in den Raum reinspielen konnte, weil man da ja zumindest von außen gesehen den Gedanken hat, ey, du musst jede Minute nutzen, um dich zu zeigen. Du solltest jede Minute nutzen. Aber
an
gut.
Wen denkst du da gerade?
Also bei Sarah Linde ist mir das zum Beispiel aufgefallen. Die hat natürlich diese Last-Minute-Rettungsaktion auf der 95. Und ich will jetzt deswegen auch nicht sagen, hat schlechte Spiele gemacht. Sie kam ja in beiden Spielen rein, gegen Slowenien und gegen Norwegen. Aber also ehrlicherweise finde ich, Werbung hat sie jetzt nicht dafür gemacht, sie in die Startelf zu stellen. So schwer das auch ist mit ihrer Position, ist mir schon klar, dass da Kett und Gwynn gerade vorne sind. Aber da ist mir das zum Beispiel aufgefallen. Gut, die positive Nachricht für das deutsche Team ist, dass durch den Verlauf der Gruppe, man ist ja noch, also Norwegen, Slowenien und Österreich ist ja noch letzter Gruppengegner der Deutschen, das werden jetzt auch die nächsten beiden Spiele sein. Und weil Österreich es geschafft hat, beide Auftaktspiele zu verlieren und damit ganz große Probleme hat, 0:1 gegen Norwegen und 0:1 gegen Slowenien, kann im Grunde Deutschland mit 2 Siegen könnte man die Qualifikation so gut wie sicher machen, weil aktuell hat man die +12 bessere Tordifferenz zu Norwegen und ein 4:0 aus dem direkten Vergleich. Also das sieht schon sehr, sehr gut aus. Dahingehend war dieser Start gut und ich glaube, das Österreich-Beispiel zeigt einem auch ganz gut, wie es auch laufen kann. Also vor allem die Niederlage gegen Slowenien, das ist ein echtes Thema für Österreich. Bin ich sehr gespannt, wie wir dann drüber sprechen, wenn die dann ihre letzten Gruppenspiele haben. Da müssen sie es dann nämlich wieder ausgleichen. Oder jetzt direkt gegen Deutschland. Das allerdings werden wir genau im Blick haben. Bevor aber die Deutschen antreten dürfen gegen die Österreicherinnen, da habe ich mich extra nochmal zurückversichern lassen bei der UEFA, müssen wir unsere Awards verteilen. Vorher geht das nicht. Vorher gilt der Spieltag nicht als abgeschlossen. Das heißt, wir werden jetzt noch unsere MVP, unsere Unsung Heroine dieser Spiele und unsere Momente dieser Spiele. Anna, wenn du magst, dann darfst du mal beginnen. Wer ist denn dein MVP dieser beiden Partien?
Wenn ich es mir jetzt einfach mache, dann nehme ich Vivien Endemann. Ich nehme die jetzt einfach. Ich mach's mir jetzt mal einfach. Ich nehme jetzt Vivien Endemann
als MVP. Ist die jetzt weg? Wir die jetzt nicht mehr nehmen?
Du darfst sie noch nehmen, Jana. Ist kein Problem.
Also, ist ja doof. Also,
sonst nehme ich jemand anders. Es gab ja auch
ich kann ja auch jemand anderen nehmen.
Okay. Also, ich nehme MVP Endemann.
Mhm. Dann nehme ich doch einfach an Katrin Berger.
Ja, das ist ja sehr
viel Spaß,
schön.
Max.
Nein, das ist alles gar kein Problem, denn wir haben ja noch Franziska Kett. Und vorhin hat ja Anna so ganz lapidar nochmal kurz erinnert an die Diskussion, die wir schon zu Franziska Kett hatten auf der Linksverteidigerinnen-Position. Ist jetzt, ja gut, ich habe ja noch meine Unsung Heroines, ich bin jetzt ein bisschen über die Doppel-6 drüber, gebe ich zu, aber also Franziska Kett, das ist einfach, ja, erstaunlich, welche Entwicklung die genommen hat. Hilft dir natürlich, dass sie beim FC Bayern in ähnlicher Rolle spielt, trotzdem musst du es erstmal so hinkriegen. Auch gegen Norwegen hat mir das sehr gut gefallen. Ja, ich glaube, mit den dreien haben wir schon so auch die most obvious choices so ein bisschen gewählt für den MVP. Mal gucken, ob wir bei den Unsung Heroines jetzt auch überraschen können. Ich weiß es nicht. Anna, wen hast du da auf dem Zettel?
Ich hätte jetzt einfach, weil es so eine gute Geschichte war, Larissa Mühlhaus genommen. Aber die passt andererseits auch nicht zu Unsung, weil das war ja die Geschichte des ersten Spiels. Insofern weiß ich nicht, ob ich jetzt die Kategorie erfülle, wenn ich sie nehme.
Also ich würde es dir durchgehen lassen, und das, obwohl ich der strenge Lehrer von uns dreien hier bin. Also deswegen.
Komm, dann nehme ich sie.
Chris, okay, jetzt brauche ich einen anderen Moment des Spieltags, aber da wird mir schon noch was einfallen.
Oh, man muss ja immer schon für den Voraus denken, stimmt.
Ja, das habe ich jetzt auch nicht gemacht.
Wir haben so viel gesungen über so viele Spielerinnen, deswegen ist das fast, fühlt es sich fast irgendwie falsch an, aber ich hätte jetzt vielleicht einfach nochmal Elisa Senz genommen, die mir in vielen Situationen sehr gut gefallen hat, und selbst wenn sie mal Mist gebaut hat, hat sie das immer versucht wieder auszubügeln. Also unglaublicher Einsatz, und ja, dass sie da nur noch zwei Buden macht, ich glaube, die Form ist nicht so schlecht bei ihr im Moment.
Das kann man, glaube ich, auf jeden Fall so sagen. Dann mache ich es mir einfach. Dann nehme ich Sjoke Nüsken, weil über die beiden haben wir jetzt schon ein bisschen zu wenig geredet. Sie waren immer mal wieder, sie waren mitgemeint in vielem, was wir gesagt haben, Positives über die Offensive. Aber Nüsken hat mir auch gut gefallen. Also die hat manchmal, hat die Pässe gespielt, wirklich so absolute Laserpässe, oft so eben durch den linken Halbraum durch. Das fand ich sehr gut. Ich fand die Bewegung in den Strafraum sehr gut. Das haben ja beide sehr gut gemacht, Senz und Nüsken. Also überhaupt Strafraumbesetzung. Viel, viel besser. Sie hätten sogar flanken können und sie haben es trotzdem nicht getan. Ich bin so stolz auf die deutschen Frauen. Es ist einfach so. Ich lande doch bei einer 1 mit Sternchen, fällt mir gerade auf. Ganz, ganz fantastisch. Nein,
völlig vernebelt, Max.
Ja, aber wirklich. Vielleicht habe ich da auch so einen Inselbegabungsblick inzwischen, dass ich nur noch auf die Flanken gucke.
Aber also, wenn du da von dem Trip wieder runterkommen willst, empfehle ich dir, guck dir vielleicht nochmal die U23 gegen Belgien an.
Oh Gott, nein.
Hast du es gesehen?
Ich hab's nicht gesehen, aber ich habe im Rasenfunk-Discord-Server, herzliche Grüße an der Stelle, habe ich gelesen, wie das Spiel gelaufen ist, und dachte mir so, jetzt will ich auch nicht mehr reingucken. Also, ja, guter Punkt, das meine ich. Aber Sjoke Nüsken, und was mir nämlich noch gut gefallen hat bei beiden, aber eben auch bei Nüsken, war, die gehen ja auf viel Risiko, wenn sie offensiv gehen. Das heißt, die Frage ist quasi, wie gehen sie ins Gegenpressing oder lassen sie sich fallen? Und ich finde, gerade Nüsken hat es so gut gemacht, wie viele Bälle die wieder zurückgewonnen hat im Offensivdrittel. Ja, in Anführungszeichen nur gegen Slowenien, aber auch gegen Norwegen fand ich sie gut. Also meine Unsung Heroine. Bleiben doch die Momente des Spieltags. Und jetzt ist die Frage, Anna, ob du dir, ich habe extra lange geredet, ob du dir was überlegt hast währenddessen.
Und zwar würde ich gerne zurückspulen, in dem Moment, wo du mich gefragt hast, wer Unsung Heroine ist. Und ich habe jetzt gerade überlegt, ich habe noch nicht so die Routine wie du in diesen Kategorien. Also eigentlich hätte tatsächlich natürlich Larissa Mühlhaus eine Szene dieses Spieltags von uns gewählt werden müssen. Ich kann gerade kein Deutsch mehr, es tut mir leid. Und dann hätte ich, wenn ich jetzt zurückspulen könnte, glaube ich, Linda Dahlmann mit Larissa Mühlhaus bei der Benennung eben getauscht.
Soll ich noch tauschen, Anna? Das ist ja alles gar kein Problem.
Ich habe auch das Gefühl, ich vergesse die ganze Zeit Szenen in diesen Spielen und
Momente.
Das ist,
weil du heute so früh aufgestanden bist.
Ja, aber wirklich, ey. Herzlichen Dank.
Die Formel 1 ist schuld. Haben wir denn lauter Sachen vergessen oder bilde ich mir das jetzt nur ein? Nächstes Mal muss ich mich auf diese Kategorien wirklich ausgiebig vorbereiten.
Nein, bitte. Bitte immer aus der Hüfte schießen, weil das ist dann auch die ehrliche Beantwortung der Frage, Moment des Spieltags. Das, was einem im Kopf hängen geblieben ist, und ich nehme jetzt mit, dir ist wie uns allen dreien das erste Länderspieltor von Larissa Mühlhaus und auch die Freude von ihr darüber, glaube ich, in Erinnerung geblieben. Da konnte man sich einfach sehr gut mitfreuen und es ist auch eine sehr schöne Geschichte. Komm, ich habe Linda Dahlmann bei Unsung Heroine eingetragen. Larissa Mühlhaus, erstes Pflichtspieltor beim Moment des Spieltags. Das passt doch.
Zum Glück bist du ein strenger Lehrer mit sanftmütigen Momenten dann. Konnte ich jetzt meinen Fauxpas hier noch korrigieren. Vielen Dank. Damit fühle ich mich wohler mit dieser Wahl.
Sehr schön. Jana, hast du noch einen anderen Moment des Spieltags oder willst du dich anschließen?
Nee, ich schließe mich nicht an, weil ich versuche, kreativ zu sein. Aber tatsächlich einer, wo ich gemerkt habe, das löst irgendwie was aus, und ich glaube, das war auch nicht nur bei mir so, war tatsächlich der Treffer dann von Lea Schüller nach ihrer Einwechslung. Mhm. Einfach weil man den Kontext hatte und wusste, wo sie gerade so steht. Und ich fand ihre PK halt, wie gesagt, auch einigermaßen eindrucksvoll und sehr ehrlich. Und deswegen fand ich den Moment, der hat so ein bisschen nachgehallt einfach, und ich glaube, das ist was ich dann doch recht wertvoll finde, und deswegen wäre das so mein persönlicher Moment, der sehr hängen geblieben ist.
Ja, sehr gut. Stimmt, die PK, ich habe es dieses Mal ganz, ganz sträflich selten zu den PKs geschafft. Die lagen immer an für mich sehr, sehr ungünstigen Terminen. Die muss ich noch auf jeden Fall nachgucken. Spätestens vor dem United-Spiel, das ist ja, glaube ich, die große Angst des FC Bayern, dass Lea Schüller ausgerechnet beim FC Bayern der Champions League entdeckt. Was für eine tolle Stürmerin sie doch ist. Dann bin ich froh, dass jetzt ein Moment dieses Spieltags noch zu mir quasi gefallen ist und übrig geblieben ist. Und zwar Claudia Neumann mit ihrem Team natürlich vor Ort, das aber nicht besonders groß gewesen sein kann.
Das war sensationell.
Claudia Neumann hat den Livestream beim ZDF kommentiert für das Norwegen-Spiel. Sie hat dann, als sie fertig war mit dem Kommentieren, hat sie ein Handmikro in die Hand genommen und die Kamerafrau oder der Kameramann sind mit ihr dann live ans Spielfeld gegangen. Da hat sie dann ein Interview mit Heike Ulrich, der DFB-Vizepräsidentin unter anderem für Frauenfußball zuständig, geführt, das sich echt gewaschen hatte. Manch anderer hat Heike Ulrich nicht ganz so gut zu fassen bekommen, sage ich mal, mit seinen Fragen. Dann ist sie wieder nach einer kurzen Pause, die sie auch noch anmoderiert hat, ist sie wieder zurück, hat kommentiert und ist nach dem Spiel wieder runter und hat alle Field-Interviews geführt, plus sie musste noch Strecke überbrücken, während die Spielerinnen sich feiern haben lassen. Das heißt, also das war wirklich, ja, also das war wirklich
Kommentatorin, Field-Reporterin und Moderatorin. Ja. Alles in einem.
Claudia Neumann hätte diese Sendung hier allein gemacht. Denn sie ist drei Personen in einer. Also mein Moment dieses Spieltags. Und alle diejenigen, die sich darüber vielleicht auch nicht ganz zu Unrecht drüber echauffiert haben, ob das denn auch die richtige Wertschätzung des ZDFs hinsichtlich dieses Länderspiels ist, denen sei gesagt, ja, die Gedanken kann man haben, kann man auch gegenüber dem ZDF äußern. War allerdings auch tatsächlich personell ein bisschen dünn mit an diesem Wochenende mit Paralympics, Wintersport plus eben noch dieser Nummer und, na gut, nee, ich will jetzt hier keine Interne ausplaudern, aber es war nicht ganz so leicht, diese Entscheidung. Trotzdem kann man sich darüber ärgern, habe ich im ersten Moment.
Ich rette dich, Max, denn mir fiel gerade noch ein Moment ein.
Oh, stark, und zwar?
Ja, weil du hast jetzt quasi so diese Metaebene aufgemacht mit den Begleitthemen dieses Spieltags. Ich fand das, wie gesagt, auch sehr eindrücklich, sage ich, wie Claudia das gewuppt hat. Und es gab ja rund um diesen Start der WM-Qualifikation auch dieses vielsagende Gespräch, das Mario Basler geführt hat in der ARD. Und da dachte ich jetzt, eine Szene dieses Spieltags, Camilla Kliwer packt eine Monstergrätsche aus und sendet quasi indirekt eine Postkarte an alle, die meinen, sie müssten immer noch chauvinistische Sprüche raushauen, wenn es um Frauenfußball geht. Also, das fiel mir eben noch ein.
Herzliche
Grüße. Da gab es sogar 10 Applaus, ne?
Ja. Herzliche Grüße an Katharina Reckers, die hat für den SWR dazu einen Podcast gemacht. Ob man Fossilien wie Mario Basler noch so eine Bühne bereiten muss, weiß ich nicht. Aber am feministischen Kampftag betonen wir auf jeden Fall die Grätsche Camilla Kübers. Die war wirklich super. Also ihr zwei, das hat große Freude gemacht. Ich danke euch sehr, sehr herzlich. Vielen herzlichen Dank an Jana Lange vom SED. Danke dir, liebe Jana.
Danke dir, lieber Max.
Und ich danke natürlich auch Anna Dreher in der 10. Schulstunde Minimum, da du sehr früh aufgestanden bist. Danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast für diese Sendung.
Immer sehr, sehr gerne.
Und dann danke ich natürlich auch euch, lieben Hörerinnen und Hörer, denn ihr wisst ja, alles im Rasenfunk ist Paywall, Werbe- und Sponsorenfrei. Wie finanziert ihr euch dann, fragt ihr uns? Ja, über euch sage ich. Wie ihr den Rasenfunk unterstützen könnt, erfahrt ihr in der Podcast, der Videobeschreibung und auf rasenfunk.de. Da einfach mal auf den Unterstützen-Button klicken und dann könnt ihr uns sehr gerne Geld zukommen lassen, einfach nach dem Gegenwert, den der Rasenfunk in eurem Leben hat. Und wenn es euch interessiert, erfahrt ihr auf rasenfunk.de, wenn ihr auf den Unterstützen-Button klickt, eben auch, wie wir euer Geld eingesetzt haben im Jahr 2024, denn das ist das letzte abgeschlossene Geschäftsjahr. Wird alles da erklärt, schaut es euch da gerne an und wenn ihr wollt, könnt ihr euch dort auch registrieren, denn dann kann es passieren, dass ich euch nach dem Zufallsprinzip herauspicke und euch danke, so wie No Look, Till und Sina. Ganz herzlichen Dank für euren Support. Ansonsten freuen wir uns, wenn ihr diese Folge hier weiterempfehlt, wenn ihr auch die anderen Feeds des Rasenfunks abonniert. Unter anderem sprechen wir ja auch über jeden Spieltag der Bundesliga der Frauen. Und wenn ihr Feedback habt zu dieser Folge, dann sehr gerne unter mitmachen.rasenfunk.de. Und dann freuen wir uns, wenn ihr uns gewogen bleibt. Bleibt oder werdet gesund und bis bald wieder hier im Rasenfunk. Macht's gut. Ciao.
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.